Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ich möchte drei Dinge vorweg schicken. In diesen Tagen ist einiges los. Das Erste, was ich deutlich machen will, wir haben in Nürnberg eine große Mennonitengemeinde, die wir vor 30 Jahren als Kirchengemeinde bei uns eingegliedert haben. Und die sind unterwegs mit einem großen Lastzug, und zwar in die Ukraine. Und sie möchten also über die Grenze kommen. Die Brüder, die da auf dem Lastzug sitzen, die haben einen russischen Pass und einen deutschen Pass. Es ist ein großes Elend auch für die Gläubigen in der Gemeinde, in den Gemeinden. Die zweite Verbindung, die wir ja alle hoffentlich miteinander haben, ist über die Südosteuropa-Mission. Die Südosteuropa-Mission betreut unzählige Gemeinden in der Ukraine und da ist viel Elend. Vor allen Dingen für die flüchtenden Mütter und Kinder. Und ich denke, dass wir auch dafür bitten sollten, wenn ihr helfen könnt. Vor allen Dingen könnte es sein, dass wir Wohnungen brauchen, dann ruft doch die Südosteuropa-Mission an, den Friedemann Wunderlich, ist der Leiter. Ich glaube, die haben jetzt eine Freudenberger Telefonnummer, früher waren die ja in Geisweit. Das Dritte, was mir, ich habe einen Mitarbeiter gehabt in Nürnberg, vor 35 Jahren trat er an, und dieser Mitarbeiter ist der Pfarrer Gerd Walter Buskis. Der Pfarrer Gerd Walter Buskis ist der Europaleiter der Kinderevangelisationsbewegung in Breitenbach in Hessen. Es gibt nur 7 Staaten in der ganzen Welt, in denen es nicht Missionare der Kinderevangelisationsbewegung gibt. Nun stellt euch vor, einen Tag bevor die Russen ihren Krieg angefangen haben, hat er noch einen Leiter für Russland und die Ukraine eingestellt, einen hauptamtlichen Mitarbeiter. Das Problem will ich euch auch sagen, mindestens über 300 Mitarbeiter werden natürlich von dieser weltweiten Missionsgemeinschaft getragen und die haben am 1. März keinen Lohn bekommen. Die Kassen sind alle zu. Wir können vielleicht noch zu unseren Schwiegereltern gehen, aber was da in Kiew und anderswo passierte, das ist schlimm. Nun, einer dieser Mitarbeiter, das hat er mir auch noch gesagt, der wohnt an der Straße, die jeden gezeigt wird, wo die ganzen russischen Fahrzeuge da aneinandergereiht sind. Kennt ihr das Bild? Und der wohnt an dieser Straße. Warum ich euch das alles erzähle? Ich bitte euch dringend darum, zu beten, dass Gott Gnade schenkt. Es sind unzählige unserer Glaubensgeschwister, die hier am Ende sind und verzagt sind und nicht mehr weiter wissen. Und vor allen Dingen die Familien sind getrennt, die Väter sind am Kämpfen und das ist schon eine Not. Herr, erbarme dich. Ich wiederhole den Namen noch einmal, damit der heißt Gerd Walter Buskis. Und er hat seinen Sitz noch in der Schweiz, aber er wird jetzt hat schon eine Wohnung in Nürnberg, der wird nach Nürnberg umziehen und dann werden wir ihn auch besser noch betreuen können. Ich habe auch Verbindungen nach Russland und zwar nach Kubitschew. Das ist heute Samara, das ist eine Großstadt und meine Verbindung besteht da zur russischen baptistischen Gemeinde. Dieser Bruder, der dort die Gemeinde leitet, heißt Lagusow. Und ich denke, wir sollten auch für unsere Geschwister in Russland bitten, denn die jungen Leute kommen aus der Gemeinde, oft aus der Gemeinde, die da jetzt als in den Panzern sitzen und da in die Ukraine geschickt werden. Herr, erbarme dich. Über die heutige Predigt möchte ich ein Wort aus Psalm 119 stellen, das ihr alle gut kennt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. In unserem Bibelwort aus dem zweiten Petrusbrief, das ich gleich verlesen werde, wird klar, wenn es in unserem Leben hell und Licht werden soll, benötigen wir einen lebendigen Umgang mit der Heiligen Schrift. Durch sie offenbart uns der Vater im Himmel seine Gnade und die ganze Herrlichkeit seines Heils. Gottes Wort ist Offenbarungswort. Wie dieses Wort unter uns lebendig wird und wie es Licht wird in unserem Leben, möchte ich euch nun an der Hand des Textes aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16 bis 21 erläutern. Dort steht: Denn wir sind nicht klugen, ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er, Jesus ist gemeint, empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, in großer Herrlichkeit. Was sagte die Stimme? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort, dass ihr gut daran tut, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben durch den Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Soweit. Nun wisst ihr alle, wie schwierig es ist, einen Geldschrank zu öffnen, wenn man keinen Schlüssel dazu hat. Natürlich gibt es da Spezialisten, die versuchen es auch bei Nacht und Nebel. Wer aber auf diese kriminellen Weise vorgeht, zerstört nicht nur oft den Geldschrank, oft werden auch bei der Benutzung der Schweißapparate die Banknoten mitversenkt. So oder ähnlich gehen viele mit der Bibel um. Um den eigentlichen Kern zu finden, den man im Inneren vermutet. Aber ohne den richtigen Schlüssel tut sich nichts. Mit gutem Willen und mit großen Anstrengungen ist da nichts zu erreichen. Und das behauptet hier der Petrus in seinem zweiten Brief. Also, was Menschen durch die Jahrhunderte niedergeschrieben haben, das kann man entziffern. Und das kann man auch, wenn man einigermaßen gut drauf ist, mit dem Verstand begreifen. Und in schwierige wissenschaftliche Bücher kann man sich einlesen und bei genügender Vorbildung den Sinn erfassen. Was für die Literatur der Welt zutrifft, trifft nicht für die Bibel zu. Es gibt Männer und Frauen, die haben Theologie studiert, sprechen alte Sprachen, haben vielleicht sogar eine Professur, haben aber keinen Gewinn davon. Es kann sogar passieren, dass sie daran zerbrechen. Wie zum Beispiel die Theologieprofessorin Etta Linnemann aus Marburg. Habt ihr schon was von der gehört? Ich habe 10 Erklärungen von ihr und alle, die sich dafür interessieren, dürfen die am Ende mitnehmen. Also, diese Frau musste am Fernsehen alles widerrufen, nachdem sie sich bekehrt hatte. Sie bat im Fernsehen die Studenten darum, alle Bücher und Schriften von ihr zu verbrennen. Sie hatte ein ganzes Leben lang, jetzt kommt es, Religionslehrer ausgebildet. Kluge Frau. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Auf der anderen Seite kenne ich Menschen, die nur mit Mühe einen Bibeltext buchstabieren können und doch froh und frei bekennen, wie sie durch das Leben der Heiligen Schrift unendlich tief gesegnet worden sind. Der Grund liegt darin, dass die Bibel nicht wie die meisten anderen Bücher geschrieben wurde. Bis auf einige Ausnahmen kennen wir übrigens die Schreiber der biblischen Bücher. Das waren ganz natürliche Menschen, wie du und ich. Sie haben auch mit ganz normaler Tinte geschrieben. Auf ganz normalem, gebräuchlichem Papier oder auf Ziegelfell oder was sie gerade hatten. Und Steine zum Beispiel. Wo liegt also das Geheimnis, dass doch in der Bibel etwas ganz anderes vorhanden ist als bei den meisten Schriften dieser Welt? Petrus sagt Folgendes: Diese Menschen haben geschrieben, weil sie vom Heiligen Geist getrieben wurden. Da liegt der Schlüssel zum Geheimnis. Wer die Heilige Schrift verstehen will, benötigt den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist tätig wird, trifft dieses in zwei Buchdeckeln gebundene Wort Gottes plötzlich unser Gewissen. Die Folge ist, es deckt unsere abgrundtiefe Verlorenheit auf und zeigt uns Jesus, unseren Heiland, der in diese Welt gekommen ist, uns aus dieser Schweinerei und aus dieser Not, aus diesem Tod, aus dieser Hölle zu befreien. Damit sind wir beim ersten Punkt. Gottes Wort ist zuverlässig. Es ist kein Märchenbuch. Im Vers 16 lesen wir, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Die Christuszeugen der ersten Generation haben nicht fantasiert und Märchen erzählt. Sie berichten von dem, was sie erlebt haben. Johannes zum Beispiel schreibt in seinem Evangelium, Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Sein erster Brief, wir haben ja zwei Johannesbriefe, beginnt mit den Worten, wir verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Wäre die Bibel nur ein Märchen oder ein Mythenbuch, wie manche Theologen behaupten und auch lauthals in die Welt hineinschreien, wir könnten die Bibel vergessen. Die Bibel wird auch nicht gelesen. Sie wäre den Gläubigen auch keine Hilfe und kein Trost und würde auch den Feind nicht auf den Plan werfen. Kurz vor seinem Tod sagte der französische Philosoph und Spötter Voltaire, der lebte von 1694 bis 1778, die Bibel wird in Kürze nicht mehr gelesen werden. Und zu diesem Zweck gab er Lästerschriften heraus, die in seiner eigenen Druckerei hergestellt wurden. Er starb mit den Worten, jetzt werde ich in die Hölle geworfen. Unser Herr und Gott lenkte es später so, dass in seiner Druckerei Bibeln hergestellt wurden. Und dann später in seinen Lagerhallen wurde die Heilige Schrift gesammelt für die Verbreitung in Frankreich. Und noch eins wissen wir, nie sind in der Welt so Bibeln gedruckt worden wie im letzten Jahrhundert. Bis heute wird die Heilige Schrift ganz oder in Auszügen in mindestens 2000 Sprachen verbreitet und ist in der Welt das weitverbreitetste Buch. Also der Herr im Himmel wacht selbst über sein Wort. Man versucht es auszurotten und zu verbieten. Es überlebte alle Feinde. Die ganze sowjetische Republik erzitterte vor einer kleinen Geheimdruckerei im Untergrund, die aus Teilen einer Waschmaschine hergestellt wurde und rächte sich dann an den Christen mit harten Strafen. Diese Waschmaschine, das Original, haben wir vor 25 Jahren in der Bibelausstellung in Nümplecht gezeigt. Idea berichtete über diese Maschine und erklärte dann, dass mindestens 200.000 Prediger, Pastoren, Priester, Mönche und Nonnen alleine bei Stalin umgebracht wurden und über 500.000 nach Sibirien deponiert wurden. Also, dieses Buch, die Bibel, hat unendlich viele Menschen verändert, getröstet, gestärkt, gesegnet. Die haben lieber ihre Heimat verlassen, als das Buch zu verlassen. Nun brauchen wir die Bibel nicht zu verteidigen. Ein Löwe verteidigt sich selbst. Gottes Wort trifft das Gewissen, es greift an, wo es gelesen wird, deckt die Sünde auf und stellt auch die Menschen in das göttliche Licht. Warum? Es will uns zur Umkehr von falschen Wegen rufen und uns zum Kreuz nach Golgatha führen, wo Jesus gestorben ist, um uns Frieden mit Gott zu verschaffen. Dort erfahren wir die Wahrheit des Wortes als heilsames, lebensspendendes Ereignis. Es geht übrigens da um eine grundlegende Sache. Dabei wirkt die Bibel als Kompass auf dem Weg zum Heil. Wir sagten schon, dahinter steckt die Kraft des Heiligen Geistes, der den Auftrag hat, uns zu helfen, die Retterhand Christi zu ergreifen. Neulich beklagte sich ein Mitarbeiter und sagte, ich habe keine Freude am Lesen der Bibel. Die Auswirkungen des Wortes Gottes in meinem Leben sind gleich null. Diese Kraftlosigkeit mag sehr viele Ursachen haben. Zum Beispiel, meines Erachtens liegt das oft in dem Einfluss, dem verheerenden Einfluss der historisch-kritischen Methoden des Bibellesens. Und sie hat sie leider auch in unseren ganzen Religionsschulen und in den Unterrichten sich festgesetzt. Meine Erfahrung ist die, dass diese kritische Art des Lesens und Hören auch in einem gemäßigten Stil den Heiligen Geist hindert. Und dann zieht er sich zurück. Der amerikanische Evangelist Moody berichtet von einem Mann, der eines Tages mit seiner Bibel zum Pfarrer kam und sagte, Herr Pfarrer, das ist Ihre Bibel. Warum reden Sie von meiner Bibel, sagt der Pfarrer. Sehen Sie, sagt, war die Antwort, ich habe 5 Jahre lang Ihre Predigten gehört. Und immer wenn Sie sagten, an dieser Stelle sei die Schrift nicht zuverlässig, habe ich das Wort mit der Schere herausgeschnitten. Und jetzt fehlt bei Ihnen ein Drittel der Bibel. Wenn du die Bibel nicht ausnahmslos und uneingeschränkt als Gottes gewirkte Wahrheit und Richtung anerkennst, fällst du auf die Nase. Du kannst nicht so einfach die Papierschere nehmen und das herausschneiden, was dir gerade nicht passt. Jedes Schulkind weiß doch, wenn man zum Beispiel eine Seite aus einem Heft herausreißt, dass dann auf der anderen Seite das andere Blatt auch mit weg ist. Und das ganze Heft ist verstümmelt. Es bleibt dabei, Gottes Wort ist zuverlässig, weil es auf klaren, geschichtlichen Augen und Ohrenzeugen beruht. Vor 25 Jahren bin ich in Ruhestand gegangen. Und da hat mir meine Gemeinde einen Waldhorn geschenkt. Wie ist das schöne, große, runde? Also ein hochwertiges Instrument. Es wird in einem Koffer aufbewahrt. Aber dieses Horn erwacht erst dann zum Leben, wenn jemand drauf bläst. Dann kommen je nach Talent wunderschöne Melodien heraus. Und so ist das auch mit der Bibel. Petrus sagt, das Wort, das in ihr steht, ist, jetzt wird es deutlich, von Gott eingehaucht. Wer es liest, dem weht der Atem Gottes entgegen. Und so erwacht es zum Leben. Petrus schreibt das so, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Da dachte er wahrscheinlich an den Berg der Verklärung. Gottes Stimme haben wir gehört. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier werden die Erinnerungen wach. Ja, der Hauch Gottes, seine Stimme, drang in die Herzen der Männer und Frauen. Und das ist bis heute so. Das gehört sich geheimnisvoll an, ist es auch. Wir sind beim zweiten Punkt. Die Bibel ist Gottes Wort zuverlässig, weil sie nicht durch menschlichen Willen hervorgebracht wurde. Also, halten wir fest, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist auch nicht immer Satz für Satz diktiert worden. Gott hat die Menschen als Originale gebraucht. Wir wissen alle, der Schreibstil zum Beispiel des Paulus ist ein anderer als des Petrus. Jeder normale Bibelleser kann das erkennen. Die Bibel wurde auch nicht auf einer göttlichen Schreibmaschine geschrieben, sondern von lebendigen Zeugen. Das aber ist klar. Die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das ist gut zu wissen. Und deshalb stehen ja in der Bibel auch so manche dummen und törichten Geschichten, dass einem die Haare zu Berge stehen. Da wird nichts verharmlost und nicht harmonisiert. Die Leute, die da in das Kraftfeld Gottes getreten sind, sind so in ihren Schwächen und Fehlern vollmächtige Zeugen. Von dem holländischen Maler Rembrandt gibt es ein Gemälde, das den Evangelisten Matthäus zeigt, wie er sein Evangelium schreibt. Er hat eine Schreibfeder in der Hand, er hält inne, er nutzt seinen Verstand, er formuliert und disputiert, dann lässt er seine Gefühle einfließen, sein Herz. Ja, der ganze Mensch ist an der Arbeit beteiligt. Er schreibt auch in der Sprache seiner Zeit, Aramäisch. Er denkt in den Vorstellungen der Umwelt, wie Menschen das immer tun. Und so ist unter seiner Feder einerseits ein Buch entstanden, das mit menschlichen Worten und menschlichen Bildern entstanden ist. Aber dann hat der Rembrandt im Hintergrund ganz nah an dem Ohr des Evangelisten einen Engel gemalt, der dem Menschen Matthias die göttliche Botschaft zuraumt. So hat der Künstler versucht darzustellen, dass die Botschaft der Bibel letztlich nicht dem Verstand des Menschen entsprungen ist, sondern eine göttliche Quelle hat. Die Bibel ist Gottes Wort und der Heilige Geist steht treibend und leitend hinter diesen Menschen, die das niedergeschrieben haben. Was die Jünger von ihrem Herrn erzählen, wurde übrigens von den Propheten des Alten Bundes sehr lange vorher schon angekündigt. Sein Kommen, seine Geburt, sein Wirken, seine Wunder, seine Taten, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen. Und das alles finden wir, ja, das wisst ihr, im Alten Testament angedeutet. So, und jetzt sagt der Petrus, das wisst ihr, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr jetzt darauf achtet, als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Vieles, was also die Gottesmänner im Alten Testament im Geist gesehen hatten, hat sich im Kommen Jesu erfüllt. Und nun schaut mal näher in das Evangelium des Matthäus hinein. Immer wieder zitiert gerade der Matthäus alttestamentliche Verheißungen, die sich in Jesus erfüllt haben. Für die damals christliche Gemeinde war das wichtig, die das Alte Testament kannte. In unserem Text macht Petrus Mut zum Glauben. Er sagt, so wird sich bis zu seinem zweiten Kommen erfüllen, was an Verheißungen noch aussteht. Das prophetische Wort ist nicht dafür da, dass es uns Material für Spekulationen im Blick auf die letzte Zeit liefert. Auf das prophetische Wort achten heißt, Acht haben auf jeden unserer Tage. Es bedeutet, das Nötige und Gebotene zu tun, weil wir all unser Tun und Lassen vor Gott verantworten müssen. Da sind wir beim letzten Punkt. Die Bibel ist Gottes Wort, weil der Heilige Geist die Auslegung gibt. Wir sagten am Anfang, dass der Heilige Geist der Schlüssel zum Verstehen der Bibel sei. Lasst mich an drei Worten der Heiligen Schrift untermauern. Erstes Wort, Johannes 16, Vers 33. Wenn jener, also der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ein zweites Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Und als drittes den Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Jetzt kommt's. Wer aber Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Weil Christi Geist da ist, ist die Bibel wie Dynamit. Sie sprengt steinharte Herzen. Deshalb ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir ihm als Christengemeinde den richtigen Platz einräumen. Wir stehen nicht über dem Wort, sondern unter dem Wort. Wenn wir den Heiligen Geist Raum schaffen, ist Gottes Wort wie Feuer. Wir müssen sicher neu verstehen, was die Bibel meint, wenn sie von der Taufe mit dem Heiligen Geist redet. Wir müssen persönlich erfahren, was es heißt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Dabei gehören Heiliger Geist und die Heilige Schrift untrennbar zusammen. Wo die Bibel ist, aber der Heilige Geist fehlt, ist der Glaube tot. Ohne Leben. Wo der Heilige Geist ist und die Bibel vernachlässigt wird, geraten wir in gefährliche Schwärmerei. In unserer Zeit, wo der Glaube angefochten ist, die lebendige Hoffnung durch die Ideologen der Zeit in Frage gestellt sind, einmal durch erwachende Religionen, zum anderen durch die Vertreter radikaler religiöser und pseudoreligiöser Gruppen, brauchen wir die Schrift als Maßstab und als Prüfstein. Warum? Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, die Christen in Beröa seien edler gewesen als sie zu Thessalonicher. Wisst ihr warum? Sie prüften an der Schrift, was sie gehört hatten. Auch ihr seid dran. Ihr habt das zu prüfen, was ich heute Morgen hier gesagt habe. So, und Petrus vergleicht das prophetische Wort mit einem Licht. Die Bibel ist für ihn wie eine Sturmlaterne in einer sehr dunklen Zeit. Dieses Licht der Worte benötigen wir nicht nur auf dem zukünftigen Weg als Gemeinde, sondern das benötigen wir auch ganz persönlich. Es geht auch bei dir und bei mir durch viel Finsternis. Freilich, dieses Licht vermag nicht, das Evangelium mag nicht das ganzen Weg zu erhellen. Aber für den nächsten Schritt reicht es immer. Setze also deine Hoffnung auf Gottes Wort. Und das kleine Stück für den nächsten Schritt, das wird Gott uns immer erhellen. Sein Wort ist deines Fußes Leuchte. Der eben erwähnte Evangelist Moody erzählt, ich betete um festen Glauben und dachte, der Glaube käme eines Tages wie ein Blitz über mich. Beim Lesen des Römerbriefes erkannte ich, der Glaube kommt aus dem Hören, aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Ich hatte meine Bibel zugemacht und um Glauben gebetet, sagte Moody. Jetzt schlug ich meine Bibel wieder auf und begann, die Bibel zu studieren. Und seit dieser Zeit wuchs mein Glaube. Ich begegne interessanten Menschen. Da erzählte mir ein junger Mann, dass er bei der Bundeswehr in der Küche arbeiten musste. Der Küchenchef hatte eine sonderbare Gewohnheit. Er holte nämlich in der Pause ein kleines Buch aus dem Kühlschrank heraus. Die Neugier des jungen Mannes, des Soldaten, war riesengroß. Bei einem freien Tag des Chefs ging er dann in den Kühlschrank und dann holte sich das Büchlein da heraus und das traf sein Herz dermaßen, dass er tief betroffen war. Es war die Bibel der Gideons. Die kennt ihr. Nun, der kam mit seinem Chef ins Gespräch, der schenkte ihm die Bibel und zeigte ihm den Weg zu Jesus. Das war für den jungen Soldaten der Auftrag zu einem neuen Leben. So, und nun schauen wir in die Zukunft. Petrus ermutigt seine Leute, achtet auf das prophetische Wort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. In der griechischen Übersetzung heißt der Morgenstern Phosphorus, Lichtbringer, weil er den kommenden Morgen ankündigt. Ein neuer Tag bricht an. Es gibt bei uns so ein Kirchenlied, das heißt, Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treue, sie hat kein Ende, den langen Tag darf jeder sich verlassen machen. Jesus ist also der Morgenstern, er kommt, er setzt die Zeit. Den Gottesverächtern, den Atheisten, den Ungläubigen aller Schattierungen ist diese Tatsache, das kommt, höchst unbehaglich. Und so entwickelt sich in vielen Herzen ein Hass gegen die Christen und eine Brutalität gegen die Gemeinden. Unbegreiflich. Sein Wort erfüllt sich und die Zeichen der Zeit sind da. Ich gebe euch eine Aufgabe mit nach Hause. Bitte lest doch heute Nachmittag noch Matthäus 24. Dort macht der Matthäus deutlich, was am Ende der Zeit kommt. Und dann würde ich sagen, lest auch noch den 1. Thessalonicher Kapitel 4, wo von der Entrückung der Gemeinde die Rede ist. Ich halte sehr viele Bibelstunden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass meine Gläubigen das gar nicht hören wollen. Leute, es ist spät auf der Uhr. Wenn Jesus gleich kommt, sind wir bereit? Also, die Geschichte des Volkes Gottes zeigt, wie der Herr seine Prophetie erfüllt. Ich will es deutlich machen. Nach 2000-jähriger Leidens- und Verfolgungszeit des Volkes Israel gründet ein Mann namens David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 vor der ganzen Welt offiziell den Staat Israel. Das hatte Gott so verheißen. Am Ende werde ich mein Volk sammeln. Tatsache. Und wenn ich also jetzt nach Russland gucke und den Putin sehe, dann denke ich, das ist der Teufel in Person. Das ist der Lügner von Anfang an. Und wir wollen festhalten, seit 1948 hat es eigentlich in keinem Land so viel Schlagzeilen gemacht wie dieser Staat Israel. Unser Herr hatte es vorausgesagt, hatte die Ereignisse genau festgelegt. Und es wird weitergehen. Ihr in Helmerod habt das prophetische Wort und ihr tut jetzt gut daran, wenn ihr darauf achtet, Gottes Tag ist nah. Und für alle die, die heute Morgen hier angefochten sind oder verzagt sind oder beeindruckt und beeinflusst sind von den Gegenargumenten der Welt, für alle die in ihrem Christsein lau und träge und müde geworden sind, gibt uns dieses Wort neuen Halt, neue Orientierung auf dem Weg zum Licht. Es ermahnt uns, konkret und konsequent Buße zu tun, umzukehren und an dem apostolischen Bekenntnis und dem Zeugnis des Evangeliums festzuhalten. Ihr tut gut daran, wenn ihr darauf achtet. Treuer Heiland, Jesus Christus, durch deinen Heiligen Geist warst du auch heute Morgen hier bei uns in dieser Versammlung. Wir sind vor dir versammelt und wir wissen, lieber Herr Jesus, dass du uns sehr lieb hast. Du weißt aber auch, wie schwer es uns oft fällt, wirklich unter dein Kreuz zu kommen und dir alles zu überlassen, was uns bewegt, was uns Sorgen macht, unsere Sünden und Schulden. Wir tun es in diesem Augenblick, Herr, und bitten, nimm du uns an die Hand, mach unser Herzen Licht, dass wir erkennen, dass du der Heiland bist, dass du nicht nur uns rettest, sondern zu deiner Gemeinde stehst in aller Welt. Auch die, die jetzt leiden müssen, die auf den Flucht sind, die in den Kerkern hocken, in Nordkorea und anderswo. Und wir bitten dich für uns, für unsere Gemeinden hier in Deutschland, lass sie wach werden und erkennen, dass du der Heiland bist. Wir verneigen uns vor dir und beten dich an. Amen.
Die lieben Geschwister haben sich 1954 als junger Pfarrer gesendet, im Sauerland jungen Leuten das Evangelium sagte, kam ein rauer, harter, junger Bursche zu Frau an Jesus. Er fuhr Bier aus, so, und in die Tasche. Nun war er eigentlich zum Jesus geworden, und dann hat er eine tolle Idee gehabt. Es gab damals schon so kleine Schallplatten. Die hatten so eine andere Geschichte, die sich gar nicht auf die großen Liebsteller erinnert euch. Und da waren Schallplatten dabei, die waren aus Kummersbach von Jugend für Christus und von der Baptistengemeinde. Jesus lieber. Und dann hat er sich einen kleinen Schallapparat gekauft, damals war er sehr teuer, mit Lautsprecher. Und dann ist er Abend für Abend zu den katholischen Familien gegangen, von Haus zu Haus. Und hat diese Jesus-Schallplatten abgeschickt. Und so wurden heimlich viel Segen in die Häuser gebracht. Wenn ich schon in der Ewigkeit. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das, weil das unser Auftrag ist. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann tragt den Segen nicht nur in eure Familie, sondern tragt sie auch in eure Nachbarschaft. Sagt es den Leuten, dass sie von Jesus verliebt sind. Jetzt wollen wir aufstehen und uns erzählen, wie das ist. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.